herzlich willkommen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich so den Einstieg finde. Es gibt zwei Hauptthemen. Das eine Hauptthema ist, nochmal zu erläutern, wie ich auf die unterschiedlichsten 21 Qualitäten gekommen bin und darzulegen, wo ich die herhabe und so ein bisschen die unterschiedlichen Systeme zu beleuchten, von denen sie herkommen. Und im Prinzip habe ich drei Schwerpunkte gesetzt, aus denen ich diese Themen herausgearbeitet habe. Der erste Schwerpunkt ist die westliche Antike. Und zwar gibt es da einen sehr interessanten Begriff, der für uns auch spannend ist und auch unser Thema heute umreißt. Und zwar, das ist die Frage, was bedeutet für mich Glück? Oder anders formuliert, was bedeutet für mich ein gelungenes Leben? Und das ist der Übungsvorschlag für die nächste Woche, das mal auf sich wirken zu lassen und mal zu überlegen, also was bedeutet für mich Glück oder in welchen Situationen bin ich glücklich? Und dann zurückzuschauen und wie kann ich das für mich verallgemeinern? Immer wenn ihr in einer glücklichen Situation seid, mal hinschauen und überlegen, okay, was ist jetzt das Spezifische an dieser Situation? Das wäre so die Einladung als Thema für die nächste Woche. Und dieses Thema ist ja ein uraltes Thema, das heißt, es gibt es im Westen schon seit 2500 Jahren, angefangen seit Plato, der das als Thema formuliert hat. Was ist jetzt los? Ich glaube, die Batterie ist leer, was? Das
könnte gut sein.
Das könnte gut sein, gell?
Für uns macht kein Sprung.
Es wird schwer. Oh. Ey, jetzt geht's da vorne auch noch Peak, Peak, Peak. Also noch nimmt er auf. Ich habe keine Ahnung, wie lange der durchhält, aber es könnte die Batterie sein. Ich habe jetzt natürlich keine. Zweiter Versuch. Ich war bei der Aufgabe für die nächste Woche, mal den eigenen Alltag zu untersuchen und mal die Frage auf sich wirken zu lassen, was bedeutet für mich ein glückliches Leben, was bedeutet für mich Glück oder eine andere Formulierung für Glück, was bedeutet ein gelungenes Leben für mich. Dieses Thema ist sehr alt in unserer eigenen westlichen philosophischen Tradition. Und es gibt bei Plato eigentlich die ganze antike Philosophie hat sich mit diesem Thema beschäftigt und es gibt einen Fachbegriff dafür. Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich den richtig ausspreche. Eudaimonia. Eudaimonia. Da gibt es verschiedene Übersetzungen, aber ich glaube, die beste Übersetzung ist wahrscheinlich ein gelungenes Leben. Manchmal wird es auch mit dem Glücksbegriff übersetzt. Aber Glück hat für uns im heutigen Sprachgebrauch ein bisschen eine andere Färbung. Also es ist mehr emotional. Es steckt da dieser Begriff Daimon, also der Dämon. Und das ist bei den alten Griechen, war das eigentlich ein Begriff für die Gottheit. Also für etwas, das ist jemand, der, und da, damit, das ist so ähnlich wie unser Glücksbegriff auch, also der hat Glück gehabt. Das kommt ursprünglich wohl auch darin, dass die Götter einem gnädig waren. So hat man das versucht zu erklären. Aber das Interessante jetzt an dem philosophischen Ansatz jetzt ab Plato oder wahrscheinlich schon bei den Vorsokratikern war, dass sie diese Gottheit eigentlich in die Person hineingenommen haben. Das heißt, also da ging es dann um die eigene Fähigkeit, das eigene Glück herzustellen oder selbst ein gelungenes Leben herzustellen. Und damit ist eng der Begriff der Tugend verknüpft. Und da gibt es dann verschiedene Aufteilungen. Und die klassische, also eine der klassischen Aufzählungen von Tugenden, basiert auch auf Plato, also 5. Jahrhundert vor Christus, ist einmal die Besonnenheit oder Mäßigung als eine Tugend, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit oder der Mut und die Weisheit. Wobei hier der Schlüsselbegriff die Weisheit ist. Das heißt, die Weisheit, wie
das Kosmische insgesamt funktioniert und wie ich mich dann sozusagen entsprechend der kosmischen Gesetze, den Gesetzen entsprechend verhalte. Also auch hier, und also wenn ich das so ganz einfach versuche darzustellen. Und das ist sehr ähnlich von dem zum ähnlichen Zeitpunkt entstandenen System innerhalb des Buddhismus. Das heißt, auch da ist der Kernbegriff die Einsicht in die Daseinsmerkmale des Lebens, sprich die Vergänglichkeit, dass wir nicht getrennt sind von den anderen und dass es auf der einen Seite Leid gibt und auf der anderen Seite, wenn wir zu eng sind, auch wir selbst Leid produzieren. Auch hier ist der wesentliche Aspekt ist die Einsicht und es wird hier auch ein Ziel formuliert, wobei im Buddhismus wird das Ziel negativ formuliert als Nirvana. Nirvana heißt wörtlich übersetzt verlöschen. Verlöschen von der Verwirrung, von der Gier und von dem Hass. Das ist der Zustand, der eigentlich mit Nirvana gemeint ist. Das heißt, es ist eine Negativdefinition und man findet in den buddhistischen Schriften sehr wohl auch positive Beschreibungen davon. Und wenn positive Beschreibungen benutzt werden, dann spricht man von Glück, dann spricht man von innerem Frieden und Zufriedenheit. Und das ist sehr ähnlich zu diesem klassischen Begriff, den eigentlich fast 1000 Jahre die griechische Philosophie und beziehungsweise also die ersten 500 Jahre die griechische und die nächsten 400 Jahre die römische benutzt haben. Also diesen Begriff der Glückseligkeit. Das heißt, das Ziel ist ähnlich und der Weg dahin über in der westlichen Philosophie wie die Tugenden, so gibt es im Buddhismus auch Eigenschaften, die es gilt zu entwickeln. Und im Buddhismus werden die Erleuchtungsfaktoren genannt, Bhujangas. Und das ist eine siebener Aufteilung oder Aufstellung. Einmal die Achtsamkeit, das kennen wir schon. Dann die Fähigkeit, Dinge kritisch zu untersuchen. Dann die Willenskraft. Das ist das, was uns hilft, uns täglich zu praktizieren. Dann die Freude, das ist interessant. Dann innere Ruhe. Sammlung, also Konzentration. Und Gelassenheit. Das sind sozusagen, also wenn man diese Erleichterungsfaktoren entwickelt, dann hilft es einem, also dieses letzte Ziel innerhalb des Buddhismus, sprich Nirvana, also frei sein von Verwirrung, Gier und Aversion oder Hass, zu manifestieren. Das heißt also von der Grundidee sehr ähnlich und die Grundhaltung, dass wir das selbst herstellen können, das heißt, dass wir uns selbst bemühen können, ist auch sehr ähnlich. Das heißt, im Buddhismus geht man davon aus, du musst dir selbst helfen, du musst es selbst tun, wie auch im Achtsamkeitsansatz. Also es gibt niemanden, der euch hilft. Entweder ihr setzt euch hin und meditiert oder ihr macht es halt nicht und habt dann auch keinen Effekt. Das ist dieser Aspekt der eigenen Anstrengung. Und in der griechischen und dann auch römischen Philosophie war genau dieser gleiche Aspekt der eigenen Anstrengung da. Und der ist in dem Begriff der Tugend beinhaltet. Und zwar Tugend meint ursprünglich Tüchtigkeit. Das ist also ganz spannend. Und Tüchtigkeit heißt, dass man es selbst tun muss. Bei uns gab es dann mit der christlichen Philosophie bzw. im Christentum einen Schnitt ab dem 4. Jahrhundert oder wahrscheinlich auch früher, ich weiß nicht, wann Augustinus gelebt hat. Aber da kam dann ein neues, oder also zumindest eine neue Betrachtungsweise hinein, wo formuliert wurde, der Mensch kann nicht aus sich selbst heraus vollkommenes Glück erlangen, sondern nur mit Gottes Hilfe. Und damit gab es einen entscheidenden Bruch zur antiken Philosophie. Das ist eigentlich eine der Marksteine. Und das ist immer noch der Unterschied zum Buddhismus. Weil im Buddhismus gibt es niemanden, der dir hilft, wenn du es nicht selbst tust. Das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt. Also es geht immer um die eigene Anstrengung, das eigene Tun und nicht auf das Hoffen, dass mir irgendjemand anders hilft. Also das ist das zweite System, Das erste war die westliche antike Philosophie. Das zweite ist der Buddhismus, der zur ähnlichen Zeit entstanden ist. Und es gibt jetzt Wissenschaftler, die dabei sind zu untersuchen, ob es da eine gegenseitige Beeinflussung gab. Das ist also ein ganz spannendes Thema. Karl Jaspers hat in den 50er, 60er Jahren den Begriff der Achsenzeit geprägt. Das heißt also, dass es zu diesem Zeitpunkt, 5. Jahrhundert vor Christus, gab es also einige wesentliche Personen, die ähnliche Systeme kreiert haben. Und er hat dazu einmal den Buddha gezählt, dann den Plato bzw. Sokrates, also der Lehrer von Plato, dann den Konfuzius, den hatten wir auch schon, also zumindest ein anderer Kurs, Lao Tse. Das war schon, gell? Mehr gibt es ja nicht. Also und deswegen hat er von Achsenzeit, weil er gesagt hat, also da hat die Menschheit einen entscheidenden Schritt gemacht, und zwar sie hat angefangen, die eigene Vernunft für die eigene Entwicklung zu benutzen. Und das ist interessant, dass das alles in so einem gleichen Zeitraum, 50 Jahrhundert vor Christus, stattgefunden hat. Und jetzt halt, also die Wissenschaftler unterwegs sind, um zu schauen, ob es da wirklich auch Beeinflussungen gab, weil die Systeme sehr ähnlich sind teilweise. Das ist das Interessante daran. Okay, und das dritte System, woraus ich schöpfe, vielleicht noch, ja, das ist vielleicht nicht so wichtig. Na doch, ist doch wichtig. Also im Buddhismus, also ich habe die Bodhangas, die Erleuchtungsfaktoren benannt, das sind 7 Stück. Und jetzt war innerhalb des Buddhismus, gab es dann so, ich habe keine Ahnung, wie das zustande kam. Es gibt so verschiedene Lehrsammlungen, die werden in 3 Körbe eingeteilt. Ja, es gibt einmal den großen Korb, also der buddhistischen Texte. Es gibt einmal den großen Korb der Lehrreden. Da sind alle Texte drin, wo der Buddha oder seine Erdenschüler eine Lehrrede gehalten haben. Das ist der Korb 1, der Korb der Lehrreden. Und dann gibt es den Korb der Ordensregeln. Da sind alle, also im Theravada sind es 230 Ordensregeln für Mönche, und die Nonnen haben noch mal mehr. Aber da ist alles sehr stark also festgelegt, was ein Mönch darf und was er nicht darf, wie er besitzen darf, wie sein Tagesablauf ist und solche Dinge. Das ist der Korb der Ordensregeln. Und diese beiden Körbe sind festgelegt worden auf dem ersten Konzil, das nach dem Tod des Buddha stattgefunden hat. Und dann bei dem dritten Konzil, also wo alle Mönche wieder zusammengekommen sind, das war 253 vor Christus, also gute 100 oder 200 Jahre nach dem Tod, ist dann der dritte Korb entstanden, und das ist der Korb der philosophischen oder psychologischen Texte. Und der wird Abhidharma genannt. So, das ist sozusagen eine Kreation danach, also sehr scholastisch, mit sehr, sehr vielen Listen, sehr vielen Aufzählungen. Und in dieser Korb ist dann also zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert, ich bin jetzt ein bisschen theoretisch, glaube ich, aber so für das Bild, ist dann nochmal zusammengefasst worden in einem kurzen Text. Und dieser kurze Text heißt Abhidhammata Sangaha. Das ist die Grundlage für das heutige Studium des Abhidhamma. Und das ist sozusagen der Grundlagentext, in dem ich auch hier während des Kurses arbeiten werde. Und zwar eine kommentierte Ausgabe, der 52 Geistesfaktoren unterscheidet. Das heißt, 52 Geistesqualitäten, wie sozusagen in welchen unterschiedlichen Zuständen wir uns befinden können. Also ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal schon ein bisschen aufgezählt. Also das ist Mitgefühl, allumfassendes Wohlwollen, Flexibilität des Geistes, Achtsamkeit. Also da gibt es eine ganze Liste von positiven Qualitäten. Und dann gibt es eine ganze Liste von negativen Qualitäten. Wir werden uns in dem Kurs hier nur mit den positiven Qualitäten beschäftigen. Ja, aber ich will nur zur Vollständigkeit halber sagen, dass es also da so eine Übersicht gibt, so aus in Deutschland übersetzt und da habt ihr alle 52 Eigenschaften, die werden dann unterteilt in Eigenschaften, die bei jedem Bewusstseinsprozess vorhanden sind, also wie Aufmerken, wie Bewusstseinseindruck, wie Wille, wie Sammlung, ja, so definieren die einfach einen Bewusstseinsmoment. Dann gibt es Eigenschaften, die manchmal dabei sein können, wie Tatkraft, Interesse, Absicht, so eine Liste. Und dann gibt es diese positiven Eigenschaften und dann gibt es die unheilsamen Eigenschaften. So, das ist die ganze Liste. Das Grundprinzip hier ist, dass es zusammenhängt mit der Idee, also was macht eine Eigenschaft positiv und was macht eine Eigenschaft negativ? Definiert wird das über die Folgen einer Eigenschaft, also einer Handlung. Das heißt, wenn ich das und das mache, dann gibt es die und die Folge. Und die positiven Eigenschaften sind Eigenschaften, die positive Folgen haben. Und die negativen Eigenschaften sind Eigenschaften, die negative Folgen haben. Und der Begriff für Handlung im Buddhismus ist Karma. Der ist ja so ein bisschen allgemein schon bekannt. Das heißt eigentlich Handlung. Und der zweite Begriff, der dazugehört, ist die Folge meiner Handlung. Und das ist Vipaka. Vipaka. Das ist sozusagen also die Folge und beide gehören zusammen. Und die ganze buddhistische Ethik funktioniert immer auf der Idee, was tue ich und was ist die Folge daraus. Und das gibt mir die Möglichkeit, dann selbst auszuwählen, wenn ich das und das tue, möchte ich die und die Folge haben oder möchte ich die andere Folge haben. Und das ist die Selbstverantwortung jeder einzelnen Person. So funktioniert buddhistische Ethik. Das heißt, es geht sehr wohl über die Einsicht und das Verständnis, dass bestimmte Taten oder bestimmte Handlungen bestimmte Folgen haben. Und das ist das ist die gleiche Parallele wie auch in der also griechischen bzw. römischen Philosophie. Das heißt, auch die haben natürlich vernunftmäßig untersucht, welche Handlungen führen zu einem positiven Zustand und welche Handlungen führen zu einem negativen Zustand. So, das meint der Vernunftsaspekt in der griechischen Philosophie eigentlich, also die Weisheit oder die Einsicht. Und das gleiche Konzept haben wir im Buddhismus genauso. So, also so kommen diese 52 Eigenschaften, also ein Teil davon werden wir uns im Laufe des Kurses anschauen. Und das zweite System, das dritte System ist das, was jetzt im Jahre Pi mal Daumen 2000, also 1998, in der westlichen Psychologie entstanden ist. Und das ist die sogenannte, oder nicht sogenannte, das ist die positive Psychologie. Das ist ein Bereich innerhalb der akademischen Psychologie, die mit dem Namen Martin Seligman verknüpft ist. Das ist ein Psychologieprofessor, der 1998 zum Präsidenten der amerikanischen Psychologischen Association gewählt wurde. Und das ist die Standesvertretung der Psychologen. Und das ist ein ziemlich großer Verein mit 150.000 Mitgliedern. Also ich bin mir unsicher, ob da nur die Psychologen drin sind oder ob da noch andere Berufsgruppen mit dabei sind. Auf jeden Fall ist das eine Mega-Einrichtung. Und er hat sich als Ziel gesetzt, die positiven Erlebensweisen des Menschen zu untersuchen. Das heißt, er hat eine Statistik aufgestellt und es gab ein kleines Forschungsprojekt, wo sie sämtliche wissenschaftlichen, psychologischen Publikationen mal nach den Themen eingeordnet haben. Mit welchen Themen hat sich die Psychologie seit dem Bestehen der Psychologie beschäftigt? Und dann kriegt man so eine Kurve raus. Und zwar aus dem Zeitraum 1887 bis 1999. Und diese Kurve sieht dann so aus, oder das Balkendiagramm, wenn ihr das sehen könnt. Da ist kein Beamer dabei, aber ihr könnt es ja ungefähr so sehen. Das heißt, ihr seht hier diese großen Striche. Dieser große Strich, der erste große Strich, ist das Thema Depression. Das heißt, 767 Artikel haben sich mit dem Thema Depression beschäftigt. So, der zweite große Strich ist die Angst. Das heißt, 70.845 Artikel haben sich mit dem Thema Angst beschäftigt. Und der zweite große Strich ist der Ärger. Das sind jetzt aber nur noch 10.000. Okay, ist nicht ganz so interessant für die Psychologie offensichtlich gewesen. Und dann kommen erst mit fast 8.000 kommt die Lebenszufriedenheit, mit 4.000 kommt das Glück und mit 1.161 Artikeln zu dem Thema Freude. Und das zeigt so ein bisschen die Gewichtung, dass offensichtlich die akademische Psychologie sich hauptsächlich mit negativen Erlebensweisen des Menschen beschäftigt hat. Und das hat ihn offensichtlich genervt und er hat gesagt, er will seine Präsidentschaft in diesen Aspekt, das Positive des Menschen zu entwickeln. Und es gibt jetzt, das DSM-3 habe ich jetzt gar nicht mitgebracht, das heißt, sein Ansatz war, es gab drei Schwerpunkte, sprich die Erforschung der positiven Emotionen, die Erforschung positiver Charaktereigenschaften des Menschen und die Erforschung positiver Institutionen. Also auch das ist sehr spannend. Das heißt also zu schauen, wie müsste eine Institution aufgebaut sein, damit es den Menschen in der Institution gut geht, damit sie sich wohlfühlen und damit sie sich entwickeln können. Das waren so seine drei Hauptthemen. Und es gibt jetzt ausgehend von diesen ganzen Forschungen innerhalb der Psychologie und der Psychiatrie, müsste man sagen, gibt es also unterschiedliche psychiatrische Klassifikationssysteme. Das, was wir hier in Europa benutzen oder in Österreich, hauptsächlich ist das ICD-10, also International Classification of Diseases. Also danach wird jede Krankheit hier aufgeschlüsselt, hat einen Zahlencode und so wird das dann der Krankenkasse weitergegeben. In Amerika wird ein anderes System benutzt, der DSM-5 momentan. Ist ähnlich aufgebaut. Es gibt einige Unterschiede, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber die nächste, also seine Vision war die, also so ein differenziertes diagnostisches Mendel zu erschaffen, was es für die Krankheiten schon gibt, für die psychischen Erkrankungen. Das möchte er für die positiven Qualitäten erschaffen. Und da hat er sich dann einen Persönlichkeitswissenschaftler an Land gezogen, also einen sehr berühmten, Peterson heißt er, und gemeinsam mit ihm haben sie dann dieses dicke Buch zusammengestellt, das heißt, das war ein riesiges Wissenschaftsprogramm, was sie da, also riesige Untersuchung, wo sie alle möglichen unterschiedlichen Religionssysteme, philosophischen Systeme, psychiatrische Systeme durchgeschaut haben und dann ein System von 6 Tugenden, so nennt er das, zusammengestellt haben, mit insgesamt 24 menschlichen positiven Eigenschaften. So, das könnt ihr jetzt nicht lesen, deswegen lese ich es vor, aber ich stelle es auf die Homepage. Ja. Und das, deswegen habe ich mit der Artikel angefangen, weil die vier Grundtugenden von Plato tauchen hier wieder auf, als Überkategorien. Das ist das Interessante. Ja? Das heißt, einmal die Weisheit, die kennen wir schon. Wir kennen den Mut. Dann die Gerechtigkeit kennen wir auch. Und die Mäßigung kennen wir auch. Das heißt, 4 von den 6 sind eigentlich schon bekannt. Ist nicht mehr so eine riesige Neuschöpfung von Seligmann und Peterson. Nummer 5 ist die Transzendenz. Das ist so eher die religiösen Aspekte, offensichtlich. Und der 6. ist Menschlichkeit. Und ich werde jetzt nicht alle Punkte vorlesen. Oder soll ich kurz vorlesen? Also welche 24 Eigenschaften er da eingepackt hat. Also das, okay, Weisheit. Also die Zuordnung ist auch interessant, ja. Also zur Weisheit hat er die Kreativität, das Interesse an der Welt, das kritische Denken, Liebe zum Lernen, Blick fürs Ganze eingepackt. Für den Mut hat er Tapferkeit, Durchhaltevermögen, Integrität, Enthusiasmus. Menschlichkeit, Teil der Liebesfähigkeit, Freundlichkeit, sozial, emotionale Kompetenz. Gerechtigkeit hat der Gemeinschaftssinn, Fairness, Führung und so weiter und so weiter. Noch weiter. Mäßigung hat er vergeben können, Bescheidenheit, Besonnenheit, Selbstregulation. Und die Transzendenz ist auch interessant. Sinn für das Schöne, Dankbarkeit, Optimismus, Humor und Spiritualität. Ja. Und das erste Interessante ist die Einteilung. Und das zweite Interessante ist sein Anspruch, und das ist so ein bisschen das Thema des Kurses, dass er für die Entwicklung dieser einzelnen Qualitäten versucht hat, auch Wege zu finden, wie man diese Qualität entwickeln kann. Und das ist unser Thema hier in dem Kurs. Ja, das heißt, ich habe aus diesen drei Systemen, habe ich also jetzt Pi mal Daumen 20 verschiedene Qualitäten herausgenommen, beziehungsweise teilweise überschneidend auch zusammengefügt, geclustert. Und jeder Termin hat ein Thema. Und wir schauen uns ein bisschen an, was sagt Peterson dazu, was sagt der Buddhismus dazu, wie definieren sie die Qualitäten und welche Übungen dafür gibt es. Ausgehend von diesen unterschiedlichen Glücksdefinitionen von Seligmann, ja, die haben sich natürlich auch überlegt, okay, wie definieren wir jetzt Glück, und damit verschone ich euch heute. Das bringe ich vielleicht das nächste Mal, wenn ihr selbst ein bisschen darüber nachgedacht habt, wie es für euch, wie würdet ihr es definieren oder fassen. Gibt es jetzt in Bhutan, und das ist auch wieder interessant, ja. Also bei den alten Philosophen, zum Beispiel bei Plato oder Aristoteles, die haben natürlich auch immer darüber geschrieben, welchen Einfluss hat sozusagen die äußere Umwelt auf mein Glücksempfinden. Ist es möglich, und das ist eine heiße Diskussion in diesen ganzen 1000 Jahre griechisch-römische Philosophie, ist es möglich, unabhängig von den äußeren Gegebenheiten ein vollkommen glücklicher Mensch zu sein? Und das klassische Beispiel dazu ist dann immer die Folter. Ja? Kann ich, wenn ich gefoltert werde, immer noch volles Glück erfahren oder in einem glücklichen Zustand sein? So ist die in ihrer Argumentationslinie. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Diskussionen darüber. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Also da gibt es dann unterschiedliche Richtungen. Verschone ich euch damit, aber es ist eine spannende Diskussion, weil wir natürlich hier auch die Diskussion haben. Also kann man in so einer, ich sage jetzt mal bösartigen Weise, konsumorientierten Gesellschaft, kann man da wirklich ein glückliches Leben führen? Das ist eigentlich die gleiche Diskussion wie auch in der Antike. Und die sind aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben dann philosophiert oder sich Gedanken gemacht, welche Funktion hat eigentlich der Staat? Und Aristoteles und Plato haben ganz klar gesagt, der Staat hat die Funktion, den Menschen die Möglichkeit zu bieten, dass sie für sich Glück entwickeln können. Das war die Staatsfunktion von vielen oder ihr Staatsverständnis von vielen Philosophen. Und dieses Staatsverständnis haben wir eigentlich in unserer Geschichte irgendwie verloren. Echt? Und dann wählen sie Trump. Ja, ne? Also, was denn für ein Mensch, was berechtigt ist, für also in Europa gibt es die neue Diskussion mit Bhutan, also einem kleinen Königreich im Himalaya, wo die in ihrer eigenen Verfassung das übernommen haben, dass das Ziel des Staates darin besteht, Glück sozusagen, damit die Bevölkerung glücklich wird. Und da gab es ein großes Projekt, weiß nicht, ob ihr das kennt, vor 2 Jahren oder so ist es durch die Medien gegangen. Und jetzt gibt es ein Buch davon, von dem, der das gemacht hat. Also es ist echt, echt lesenswert. Ich lese es gerne durch. Ich stelle es mal auf die Homepage. Also das heißt, und die haben diesen Begriff des Brutto-Nationalglücks definiert. Und haben eine riesen Studie gemacht, sind also mit ganz vielen Leuten durch das Land gepilgert, haben viele Leute interviewt, wie stellst du dir vor, was brauchst du von deinem Glück und so, und haben dann also daraus dann Maßnahmen abgeleitet. Ganz spannend. So, also ich wollte nur sagen, so weit geht eigentlich dieses Thema. Also es ist nicht nur, sage ich mal, persönliche Nabelschau, das ist so ein Begriff, der in dem Zusammenhang wieder auftaucht, sondern es geht natürlich auch immer um unseren Bezug zu, also zur Gesellschaft und unser Verständnis von der Gesellschaft und auch unser Verständnis von der Funktion des Staates im Prinzip. Das ist das große Bild. Wir beschäftigen uns auch mehr mit dem Nabel. Aber man muss wissen, es gibt sozusagen noch mehr als den Nabel.
Aber der Nabel ist die Funktion.